Ich stehe jetzt gerade im Eschholzpark, also mitten in Freiburg. Und heute ist der zweite Tag des Agrikulturfestivals. Und das findet jetzt das erste Mal nach 2 Jahren Pandemiepause wieder statt. Die Sonne, die knallt heute ganz schön vom Himmel und das Gras hier ist auch schon mehr Stroh als Wiese. Aber es sind schon ganz schön viele Menschen hier im Park. Seit 11 Uhr heute Morgen stellen nämlich auch Initiativen und Gruppen sich an SIG-Ständen vor. Und es gibt Essen, Musik und Podiumsdiskussionen. Und wir wollen heute den Tag hier verbringen. Und die erste Podiumsdiskussion des Tages, die findet gleich hinter mir statt, direkt in der Aula der angrenzenden Schule.
Willkommen zu unserer Panel-Discussion Make the Cow Green Again. Es geht um Klima und Landwirtschaft. Wir wollen jetzt einfach ein paar verschiedene Perspektiven mal austauschen zum Thema, wie kann die Landwirtschaft klimafreundlicher werden. Und Klima steht natürlich jetzt mal repräsentativ für die gesamten ökologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und viele der Maßnahmen haben auch mehr als eine Auswirkung. Also was das Klima schützt, hat manchmal auch kann einen sehr positiven Beitrag leisten, zum Beispiel für die Artenvielfalt.
Ich bin Freddy Rutschmann, komme vom Hof Gaswies ganz im Süden, an der Schweizer Grenze, was nicht zu verbergen ist. Wir haben einen Demeterbetrieb mit 58 Milchkühe, mit Ackerbau, Grünland, Obstbau, so wieder ein Gemischbetrieb. Und wenn ich sehe, wie sich das rasant entwickelt, wenn man jetzt gerade auf Felder schaut, auf Wiese, wie das voranschreitet, der Klimawandel, wir müssen wieder Grünland, Acker und Wald zusammenführen. Im Prinzip, wenn ich einen Kompost mache, brauche ich Holzanteile, um ein CN-Verhältnis hinkriege. Das ist im Wald und geht gerade kaputt. Und der Wald geht kaputt, weil da zu viel ist, da wird kalkt und man müsste das wieder trennen. Also ob mir Ökolandbau oder konventionell, es ist immer Monokultur Grünland, Monokultur Acker, Monokultur Wald. Und ich sehe die Zukunft in der Verbindung von denen.
Kleine Erklärung, also sind nicht alle hier jetzt Experten mit Nährstoffen und so weiter, also CN, C ist Kohlenstoff und N ist Stickstoff. Stickstoff ist der Hauptpflanzennährstoff. Und das ist so eine Situation der Landwirtschaft. Wir brauchen die als Nährstoffe im Boden, aber wenn die nicht im Boden gespeichert werden können, dann kann mit dem Stickstoff einmal passieren, dass der nach unten ausgewaschen wird. Dann kann der als Nitrat in unser Grundwasser kommen, was dann eine Belastung vom Grundwasser darstellt. Und wenn er nach oben in die Luft weggeht, dann ist er als Lachgas eines der wirksamsten Treibhausgase. Also da haben wir zumindest mal aus den zwei Gründen ein Interesse daran, dass er im Boden und Pflanzen verfügt oder dass er zumindest im Boden ist und nicht ins Grundwasser und nicht in die Luft gelangt. Wir haben noch einen weiteren Wissenschaftler hier bei uns. Hans beschäftigt sich sehr viel mit Bodenkohlenstoff, Klimarelevanz von Landwirtschaft. Was sind deine Hauptmessages heute?
Ich arbeite in der Bodenkunde am Forschungsinstitut für Biolandbau und beschäftige mich hauptsächlich mit Mikroorganismen, aber auch sehr viel mit der Frage Bodenkohlenstoffaufbau, Treibhausgasemissionen aus Böden und diese Dinge. Und wenn ich an das Thema Klima denke, dann fallen mir zwei große Blöcke ein. Und das eine ist die Anpassung und das andere ist die Minderung. Und Minderung, das ist alles, worüber wir bisher gesprochen haben, dass wir irgendwie in einem Sektor weniger Treibhausgase emittieren oder dass wir hier welche einsparen und so weiter. Und das ist auch alles wichtig und richtig. Und gleichzeitig haben wir, wenn wir uns überlegen, was für Auswirkungen wir jetzt schon spüren, dann sehen wir, wie wichtig es ist, uns daran anzupassen. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach einen viel größeren Fokus gehört. Wie können wir Systeme schaffen, die an extreme Bedingungen in der Zukunft, die kommen werden, irgendwie angepasst sind. Und da teile ich auch die Meinung, die wir bisher gehört haben, dass wir eine Aufweichung brauchen zwischen Ackerbau, zwischen Viehzucht und zwischen Wald, dass wir diese Dinge wieder miteinander integrieren. Weil in einem Mischbetrieb brauchen wir eine bestimmte Besatzdichte, um auch den Boden, die Bodenqualität über Dauer stabil zu halten. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Message, die wir hier auch mitgeben wollen, dass wir die Kuh auch im System brauchen. Ja. Wir sollten zwar Besatzdichten reduzieren, aber es hat auch es muss an einem gewissen Punkt muss es eben Stopp machen, sonst verlieren wir eben nach und nach auch Bodenqualität.
Vielen Dank, Hans, auch für diese Hintergrundinformationen. Und jetzt, wo der Rahmen so ein bisschen aufgezogen ist, gehen wir und schauen uns mal zwei konkrete Maßnahmen an. Die eine davon wurde bereits angesprochen, Agroforst. Sonja Kai vom Agroskop in der Schweiz, was ist ein Agroforst eigentlich?
Wir haben traditionelle Systeme und wir haben moderne Systeme. Traditionelle Systeme kennt ihr alle. Das sind diese Streuobstwiesen, die es hier auch in ganz vielen unterschiedlichen Varianten gibt. Es gibt aber auch die Waldweiden, die gibt es hier weniger. In der Schweiz gibt es da noch so ein paar in den höheren Gebirgen. Also das sind die traditionellen Systeme, aber das sind ja die Systeme, die eigentlich in der Landwirtschaft jetzt eigentlich mehr unter dem Label Naturschutz laufen und nicht mehr unter Wirtschaft. Wir wollen aber ja auch wirtschaften, die Landwirtschaft. Also müssen wir uns an die Gegebenheiten, die momentan da sind, also Maschinen und Erträge und dergleichen mehr, müssen wir uns irgendwie anpassen. Beziehungsweise wollen wir uns auch gerne anpassen. Und da gibt es diese neuen, modernen Systeme, wo man Baumreihen hat, die sich optimal an die Maschinenführung anpassen. Also welche Vorteile hat Agroforst? Es kann Erosion reduzieren, es kann Nitratbelastung reduzieren, es kann den organischen Bodenkohlenstoff erhöhen, die ganze Liste. Wir haben uns dann überlegt, wo in Europa könnte das denn, wo haben wir denn diese Defizite? Und haben dann rausgekriegt, dass wir an vielen Orten Defizite haben in der Landwirtschaft. Und dann haben wir gefragt, welche Systeme könnte man denn installieren? Und als letzten Schritt haben wir dann überlegt, okay, wenn man diese Systeme haben mit 100 Bäumen pro Hektar zum Beispiel, wie viel Kohlenstoff könnte man denn überirdisch, also in der Biomasse, speichern? Und die Zahlen sind erstaunlich hoch, wenn man das dann anguckt. Also wenn man alle Emissionen in der EU und in der Schweiz zusammennimmt, das ist von 2017, dann sind wir bei 4.500 Millionen. Der landwirtschaftliche Anteil ist ein Zwölftel davon. Und wenn man dann tatsächlich Agroforst in diesen 10% etablieren würde, dann könnte man einen ziemlich hohen Anteil dieser Gase, im Prinzip dieser Emissionen, ja, reduzieren, mildern, abdämpfen. Also wir reden nicht über Kleinigkeiten, sondern wenn man das richtig gut macht, reden wir über ein relativ großes Potenzial. Und das hat auch die EU mittlerweile erkannt und dementsprechend Maßnahmen in die Richtung getroffen, dass man das auch für die Landwirte gerade am Anfang attraktiver macht.
Schon gibt es KünstlerInnen und auch in der jugendpolitischen künstlerischen Arbeit, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Ich bin jetzt wieder im Park und neben mir ist ein Stand mit ziemlich vielen Infoplakaten und es wird auch schon deutlich, es geht um Weinanbau und um Schafhaltung. Der Stand jetzt ist vom Weinbauinstitut in Kooperation.
Genau, es gibt hier ein Projekt im Grunde, was unter anderem Tiere am Lorettoberg hat, wie auch am Kaiserstuhl. Und das ist eigentlich Hochschule Rottenburg mit Weinbauinstitut und noch Uni Freiburg.
Ich war nämlich gerade in der einen Podiumsdiskussion. Yeah. Landwirtschaft und Klima und Agroforst ist auch ein großes Thema oder halt verschiedene Systeme so zusammenbringen und das ist ja das schon auch.
Ja, ein Doppelnutzungssystem auf jeden Fall. Das ist sozusagen eine ökologische Intensivierung, also man bringt halt die Beweidung von Flächen mit dem Weinbau zusammen und hat dann dadurch zum einen positive ökologische Effekte, weil so die Strukturvielfalt des Weinbergs gesteigert wird, dadurch, dass das Gras unterschiedlich abgefressen wird, dass der Kot der Schafe dazukommt und dann irgendwie verschiedene Insekten, zum Beispiel so Dungenkäfer, die dann auf diesen Kot angewiesen sind. Man hat eben auch nicht so diese Verdichtung, die man mit einer maschinellen Bearbeitung des Weinbergs hat. Der Boden wird einfach verbessert sozusagen. Genau, und man kann halt mechanische Arbeitsschritte einsparen. Also dadurch, dass die Schafe, je nachdem wie sie eingesetzt werden, die Traubenzone entblättern, was sonst maschinell gemacht werden müsste, oder halt per Hand, je nach Lage.
Sind dann gleichzeitig auch, also so vom Arbeitsaufwand, wenn man dann halt auch noch mit Schafen arbeitet, gleicht sich das dann so ein bisschen aus?
Genau, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also wenn jetzt ein Winzer oder eine Winzerin beispielsweise Schafe halten, die müssen dann diese Schafe das ganze Jahr über versorgen. Und das ist schon ein Zusatzaufwand, wenn man überlegt, dass die Schafe halt je nach Einsatz, auch je nach Größe der Herde, nicht das ganze Jahr in den Reben sind. Und es gibt eben auch diese verbisskritischen Phasen, dann wenn die Knospen austreiben oder wenn die Trauben süß werden, dann können die Schafe nicht mehr in den Reben sein. Und dadurch entsteht potenziell schon mehr Aufwand, aber es besteht die Möglichkeit, dass man dann, dass die WinzerInnen zusammenarbeiten mit BerufsschäferInnen oder HobbyschäferInnen. Also es wird auf jeden Fall mehr, es wird immer populärer und es ist aber trotzdem ein Prozess, so mit dieser Wissenschaft, also die wissenschaftliche Begleitung ist noch in den Anfängen sozusagen.
Ja, hi, ich bin Nadine vom Ernährungsrat und ich stehe hier an einem Stand von den Akronauten und wir stellen hier mehrere Projekte vor. Einmal das Netzwerk der Lebensmittelpunkte. Bei diesem Projekt geht es darum, dass wir wie so Quartiersläden in verschiedenen Stadtteilen, aber auch Dorfteilen, also auch in der Region aufbauen möchten, wo einerseits Ernährungsthemen vorkommen, also man kann da einkaufen gehen oder einen Mittagstisch hat man dort, aber auch andere Bedarfe von der Nachbarschaft kombiniert. Das heißt, da kann dann auch ein Coworking-Space sein oder ein Nähcafé oder ein Altenheim. Das haben wir zum Beispiel in Herbolzheim. Die wollen das kombinieren mit Kita-Versorgung und Altenpflege. Und wir möchten zwischen den verschiedenen Lebensmittelpunkten in Stadtteilen und Dorfteilen hier in der Region ein Netzwerk aufbauen.
Ich kann auch gerne ein bisschen wandern.
Ja, dann gibt es hier noch ein zweites Projekt, das ist Kopos. Da geht es um Kooperationsmodelle, also praktisch Erzeugergemeinschaften oder solidarische Landwirtschaften oder Einkaufsgemeinschaften, Foodcorps nennen wir die, oder auch zum Beispiel der Großmarkt. Das sind alles solche Kooperationsmodelle, Geschäftsmodelle, wo Dinge gebündelt werden, Ressourcen, sei es jetzt einfach Lebensmittel oder aber auch Wissen. Und dann haben wir hier noch eine zweite Ausstellung, und zwar sehr haptisch dargestellt, den CO2-Fußabdruck von verschiedenen Lebensmitteln. Haben wir zum Beispiel Erdbeeren verglichen von regionalen Erdbeeren, konventionellen Erdbeeren oder auch industriell hergezeugten Erdbeeren von weiter weg, um einfach mal die Auswirkungen wirklich haptisch mit einem Gewicht darzustellen, was das ausmacht. Da geht es jetzt mehr um den CO2-Ausstoß. Man muss es natürlich viel ganzheitlicher betrachten, was für soziale Bedingungen sind damit verbunden oder was für Strukturebenen auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel Rindfleisch hier von der Biogenossenschaft aus dem Schwarzwald bezieht, ist das ganz anders, wie wenn ich ein konventionelles, industrialisiertes Rindfleisch esse, und es hat eine ganz andere Auswirkung.
Wenn ich jetzt hier vorne mal direkt so den Kidney-Bohnen-Burger hochhebe,
der ist jetzt bei 800 Gramm. So ein Burger an CO2-Ausstoß.
Und der Hähnchenburger, das ist schon was anderes dann gerade.
Das ist dann so um 1,5, also was sind 1,5 Kilo CO2-Emissionen, was dahinter stecken, genau. Und Kidneybohnen, da geht es halt vor allem darum, dass es natürlich gibt es da auch regionale Varianten, so gibt da ganz viele Veggie-Burgers auch. Aber es ist halt wichtig, auch woher es kommt, und die Kidneybohnen kommen halt nicht von hier.
Radio Dreieck ins Land, wollte ich schon sagen.
Was kann ich hier an eurem Stand erfahren?
Wir sind eine Kommune und haben uns 2015 gegründet und sind jetzt gerade 2019 in der Betriebsübernahme. Wir sind oben in St. Peter, ein landwirtschaftlicher Betrieb. Genau, haben Mutterkühe, Pferdepensionshaltung, Schafe, ganz viel Streuobst. Und bewirtschaften da so rund 60 Hektar Grünland und 30 Hektar Wald. Und jetzt gerade sind wir in dem Prozess, dass wir den Schafhof gerne kaufen möchten. Und zwar mit der Kulturlandgenossenschaft zusammen.
Okay. Genau. Was ist denn eure Vision, wenn das klappt?
Die Vision ist, dass wir einen offenen Ort für viele Menschen schaffen, dass wir eben selbst, kommt aus einem landwirtschaftlichen Studium sozusagen, aber ohne, dass wir irgendwie Flächen von unseren Eltern oder sowas erben würden, sozusagen an diesem Ort trotzdem unserer Berufung nachgehen können.
In Bezug auf dann auch Landwirtschaft, was wäre denn für euch oder was ist für euch nachhaltige oder gute Bewirtschaftung von Höfen?
Die Haupttiere, die wir jetzt im Moment haben, sind Rinder. Und mit denen versuchen wir eben durch so ein Mob-Grazing-Bewirtschaftung auch unser Grünland am Leben zu erhalten. Also gerade mit der Trockenheit ist es halt so, dass wir unsere Rinder für ein paar Stunden auf die Fläche schicken, dann wieder runternehmen und dadurch sehr viel Gras der Fläche lassen sozusagen und dadurch eine Humusschicht sich aufbaut, die dann eben Feuchtigkeit hält, Wurzeln tiefer schießen können und unsere Rinder eigentlich auch in trockenen Phasen immer genug Futter da haben. Genau. Und für uns ist es schon auch so, dass wir dadurch, dass wir unsere Tiere bis auf den Winter das ganze Jahr auf der Weide haben, betreiben wir irgendwo auch eine Art von Artenvielfalt, genau, weil wir eben den Dung in die Landschaft verteilen und dadurch viel auch dazu beitragen, Insekten Leben zu fördern.
Jetzt war ich gerade zum Beispiel bei der Podiumsdiskussion, wo auch ein Landwirt war. Da war viel das Thema Agroforst gerade im Mittelpunkt. Spielt es bei euch auch eine Rolle?
Wir haben jetzt recht viele Apfelbäume gepflanzt, sind 100 Stück gewesen und wollen das in Zukunft eigentlich auch noch weiter ausbauen.
Da würden ja jetzt vielleicht auch manche argumentieren, dass Rinderhaltung per se eigentlich nicht gut fürs Klima ist.
Ja, bei uns ist es so, dass wir recht überzeugt sind von unserer Tierhaltung, weil wir unseren Rindern nur das Futter füttern, was von unseren Flächen kommt. Wir haben gar keinen Zukauf. Und das sehr Besondere an unserem Hof ist, dass wir einen eigenen Schlachtraum haben. Dadurch haben wir keine Transportwege. Und eigentlich einen sehr, sehr geschlossenen Kreislauf, weil wir eben den Dung dann wieder auf die Flächen bringen. Und dadurch ist es eben schon eine zukunftsfähige Landwirtschaft.
Dankeschön. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal sehr viele verschiedene Tomaten.
Ja, genau. Also wir sind hier ein Gemeinschaftsstand von Pro Spezie Rara. Concept und Juni Werle, der bei Dreschflegel auch da sehr gut vermehrt, Concept auch. Und wir haben hier eine Tomatenvielfalt, die man sieht, also mit ganz vielen verschiedenen Tomaten, große, kleine, dunkle, gelbe, rote. Und die sind hier alle ausgestellt, weil es auch eine politische Dimension hat. Und zwar sind ganz viele Sorten dabei, die nicht angemeldet sind. Also alle, die hier so einen roten Namen tragen und keinen grünen Namen, die sind nicht angemeldet. Das sind ganz schön viele, genau. Und im Moment gibt es eine Saatgutrechtreform auf EU-Ebene, wo das Ganze überarbeitet wird, das Saatgutrecht eben auch für Deutschland. Und da ist es so, wenn das so durchgeht wie im Moment geplant, dann würden alle Sorten rausfliegen, die nicht angemeldet sind, also alle roten. Und das sind eben ganz schön viele. Hat eben den Hintergrund, dass solche Gesetze meistens für ziemlich große Betriebe gemacht werden. Und wenn die eine Sorte kaufen wollen, dann wollen die natürlich gewährleistet haben, dass die auch die Parameter erbringt, die eben angemeldet sind. Im Hobbybereich macht das aber gar nicht so viel Sinn, weil da wollen wir ja die Vielfalt haben, da wollen wir dieses freie Saatgut für alle, dass wir es tauschen können und so weiter. Und durch diese Saatgutrechtsreform ist es dann so, dass man dieses Saatgut von nicht angemeldeten Sorten nicht mehr verkaufen kann.
Also gar nicht.
Genau. Und da machen wir uns eben stark mit Kampagnen und so weiter, dass es da Ausnahmeregelungen gibt für Hobbygärtner.
Und wie steht es da drum?
Im Moment ist es gerade in der Revision. Also es gab jetzt drei verschiedene Entwürfe. Davon sind zwei nicht so besonders gut und einer ist so lala, aber auch nicht so besonders prickelnd. Und Ende des Jahres ist dann da eine Entscheidung und dann heißt es aktiv werden.
Was hätte das denn für Auswirkungen, wenn jetzt hier die ganzen Tomaten rausfliegen, so wie du das gerade gesagt hast?
Ja, damit würde einfach eine wahnsinnige Vielfalt, auch eine Geschmacksvielfalt und Vielfalt der Formen verschwinden. Oder es wäre einfach wahnsinnig schwierig, die weiter im Umlauf zu halten. Dahinter steckt ja, dass da ja ein wahnsinniger Genpool noch da ist. Und wir diesen Genpool auch brauchen für Neuzüchtungen und für klimaangepasste Sorten, für krankheitsresistente Sorten und so weiter. Und da brauchen wir einfach eine wahnsinnig breite Grundlage. Und wenn das immer kleiner wird, dieser Genpool, dann haben wir halt ein Problem.
Wie legitimiert denn die EU das? Also wird da einfach sozusagen den Wünschen von größeren Konzernen gefolgt?
Ja, also der Saatgutmarkt ist hochpolitisch und dominiert von so ein paar wenigen Global Playern. Sehr, sehr konzentriert mit Monopolen und so weiter. Und die tun alles daran, so kleine Initiativen, die ihnen in den Weg kommen, das Leben schwer zu machen. Ja.
Dann würde ich mal gerade einmal hier weiter und noch mal eine probieren.
Ja.
Die sieht nämlich spannend aus.
Ja, Green Zebra. Das ist auch noch eine alte Sorte.
Ja, die schmeckt auf jeden Fall anders als teilweise im Supermarkt.
Genau, also gerade bei Tomaten ist die Geschmacksvielfalt wirklich enorm groß. Und das, was man im Supermarkt bekommt, spiegelt nicht mal ansatzweise das wider, was eigentlich möglich ist an Geschmack.
Danke für die Einblicke.
Ja, gerne.